Willkommen zur weihnachtlichen Pottwichtel-Sondersendung des Sneakpots. Wir sind hier nur zu Besuch und besprechen für euch unter anderem Bad Center 2. Unsere Namen müsst ihr aus dem Tresor der gemeinnützigen Organisation Pottwichteln klauen. Wir schalten nun live in einen Schnellimbiss in Ostwestfalen-Lippe.
Läuft schon?
Ja.
Okay. Spannend.
So.
Ja, wie anfangen? Haben wir uns jetzt schon Namen ausgedacht?
Nee, ich glaube nicht.
Also, Sneakpot. Fangen wir erstmal mit was Gutem an. Der Sneakpot. Ein Traditionspodcast.
9 Jahre.
Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Obwohl, heute sind wir ja der Sneakpot.
Tja. Mal gucken, ob wir das genauso gut hinkriegen. Also der Film, den wir geguckt haben.
Eine Sneak Preview.
Genau. Wir sind dafür mehrere hundert Kilometer quer durch Deutschland gefahren.
Von verschiedenen Seiten des Landes.
Um uns zu treffen und eben ins Kino zu gehen zusammen. Und hat sich das gelohnt?
Ich würde sagen, auf eine groteske Art und Weise hat sich das gelohnt. Erstens war es meine erste Sneak Preview und dann war es auch noch so ein besonderer Film. Weil ich meine, warum geht man in eine Sneak Preview? Vielleicht, weil man keine Auswahl treffen will, vielleicht, weil man sich auch mal einen Film anguckt, den man so vielleicht nicht auswählen würde.
Ja, genau. Und ich meine, wir hatten ja jetzt auch einen Film, ich würde sagen, den hätte ich mir auf keinen Fall selber angeguckt.
Ich würde sogar sagen, wenn ich gewusst hätte, was mich da erwartet, kann man noch das steigern, sich einen Film nicht anzusehen. Genau, ich hätte, glaube ich, noch anderen Leuten davon abgeraten, sich den anzusehen. Und tatsächlich haben andere Kinogäste, die wohl scheinbar schon wussten, was da auf sie zukommt, oder sie schon mal in einer anderen Preview den Film gesehen haben, sind sofort rausgegangen. Gleich als sie den Anfang des Films gesehen haben.
Ja, als der Schriftzug kam.
Genau.
Ja. Und im Nachhinein kann ich es verstehen. Also.
Auch während der Film lief, sind außerordentlich viele Leute gegangen. Also das ist mir auch bei keinem Film bisher passiert.
Ja, stimmt. Also selbst in den Sneaks, in denen ich war, sind die Leute so relativ lange sitzen geblieben. Selbst wenn sie den Film kacke fanden und später noch aufgestanden sind. Aber diesmal, ich würde sagen, die Hälfte der Leute ist wieder rausgegangen.
Mindestens, ja.
Ja.
Sollen wir eigentlich verraten, um welchen Film es geht?
Es war auf jeden Fall ein weihnachtlicher Film. Ne?
Von daher passt es schon wieder.
Ja, ja. Also es geht um Bad Center 2. Wir haben, glaube ich, beide den ersten Teil nicht gesehen, ne?
Nee.
Und von daher,
vielleicht verpassen wir da auch einige Dinge in der Handlung, die auf den ersten Teil hingewiesen werden.
Ja, der ist ja sehr intellektuell und wahrscheinlich ist es einfach zu kompliziert gewesen für uns, ohne den ersten Teil zu kennen.
Das stimmt. Und es deutete sich ja an mehreren Stellen auch an. Da wurde ja verwiesen dann auf den ersten Teil.
Ja. Und Figuren wieder auftauchen, die man vielleicht nicht kannte vorher.
Mhm. Auch Ereignisse, die man vielleicht hätte kennen müssen, um den wahren Wert dieser Situation einschätzen zu können.
Mhm. Ganz genau. Ja. Vielleicht erklären wir erstmal, worum es ging in dem Film. Also, die Handlung ist ja sehr wichtig.
Mhm.
Also, Willy, der wohl auch im ersten Teil die Hauptfigur war.
Gespielt von Billy Bob Thornton,
genau.
Einem sehr, sehr guten Schauspieler.
Mhm. Willy hat gerade vor, sich umzubringen. Unter anderem, indem er seinen Kopf in einen Elektroofen steckt.
Ja.
Ja, er hängt sich dann schließlich, ich glaube, an seinem Toaster oder so. an der Lampe. Und in dem Moment kommt aber sein Nachbar, nee, das ist dieser Junge aus dem ersten, der wohl auch im ersten Teil schon war.
Nee, es soll doch sein Sohn sein, oder?
Ja, ich glaube, es ist nicht wirklich sein Sohn.
Ach so.
Der hält ihn immer noch für den Weihnachtsmann oder so. Also da waren auch viele Witze auf seine Kosten und die Figur war sehr dümmlich angelegt. Er sagt am Anfang, er sei im autistischen Spektrum, was die Sache jetzt nicht unbedingt besser gemacht hat.
Ich hoffe, es stört euch übrigens nicht, wenn wir essen beim Podcasten.
Ja, nach so einem Qualitätsfilm muss man ja erstmal ein bisschen kompensieren.
Man kann vielleicht auch sagen, wo du jetzt gerade die Sache gebracht hast mit dem Autistischen, dass der Film sehr große Maßstäbe an politische Correctness legt. Einfach indem er dagegen verstößt in jeder denkbaren und ich glaube auch in einem großen Teil des Spektrums des Absurden einfach teilweise auch einfach gewollt versucht dagegen zu verstoßen.
Ja, das heißt, also es ist ja quasi die Masche dieses Films, einfach nur möglichst plump auch dagegen zu verstoßen. Also es war ja nicht so, dass die Witze jetzt zum Großteil zum Schreien komisch waren, sondern es war einfach. Also vielleicht hat auch die Synchronisation ein bisschen was weggenommen. Aber
würde ich mir auf jeden Fall auch nicht im Original angucken.
Also die ganzen Witz, also genau, Willy hat irgendwie so einen Partner, der ist kleinwüchsig und schwarz und es werden, also die beiden beschimpfen sich halt laufend und irgendwie die Schimpfwörter sind Banane, also Zwergenpimmel und sowas. Mhm. Weiß ich nicht. Fand ich jetzt nicht so richtig kreativ. Und so auf dem Niveau hält sich eigentlich der ganze Film. Mhm. Da gibt es noch ein paar anlasslose Sexszenen. Also habe ich wirklich nicht verstanden.
Nee, das war auch wirklich weder witzig noch irgendwie sonst irgendwie hat es irgendeinen Wert für den Film gehabt. Nee,
überhaupt nicht. Weder die Story vorangetrieben, noch was irgendwie witzig, dann.
Vor allen Dingen war es nicht realistisch, weil der Protagonist, der irgendwie Alkoholiker und mehr so einem Penner geähnelt hat.
Ja, er sieht ja jetzt auch nicht gut aus oder so.
Ist dann in so Situationen geschlittert, die ihn zu spontanen Sexual Intercourse
gebracht hat. Ja, ich glaube, ich habe schon Pornos mit besseren Storylines gesehen. Ja.
Wobei man natürlich, sie haben natürlich mit dieser Sache auch gespielt, weil die eine Dame, mit der er sich ja da vereinigt hat, dann in einer Zwischenszene auf Tinder sich Männer anguckt. Und das, was man so als attraktive Männer bezeichnen würde, hat sie so weggewischt. Und dann waren halt so eher ältere und etwas Lebens... Wie soll man es euphemistisch ausdrücken? Mit mehr Lebenserfahrung.
Ja, genau.
Vielleicht. Die fand sie dann attraktiv.
Ja. Aber, also war das jetzt ein Witz gegen Leute, die auf Leute stehen, die jetzt nicht klassisch attraktiv sind? Weil die ist ja auch irgendwie albern. Also nicht gut albern, sondern langweilig albern irgendwie.
Das schon. Aber zumindest haben sie gewusst, dass das unrealistisch ist, dass der Held der Geschichte da bei allen möglichen Frauen landet.
Ja, okay. Das stimmt. Ich glaube, wir haben einfach die Nacherzählung der Handlung gerade abgebrochen, aber es ist auch nicht wirklich wichtig.
Es geht halt um ein Verbrechen. Wie heißt dieses? Es gibt doch ein Genre, ne? Heist?
Ja, genau. Es ist, glaube ich, eigentlich ein Heist-Movie, aber auch nicht so richtig. Also, es ist nicht so wie bei Ocean's 11 oder so, wo das Team erst zusammengestellt werden muss. Und,
na doch.
Aber also das Team besteht dann eben aus seinem...
Seiner Mutter?
Seiner Mutter, genau. Die ihn auch die ganze Zeit beschimpft und...
Der so eine Rockerbraut.
Genau. Gespielt von Kathy Bates, die ja eigentlich auch eine ganz gute Schauspielerin ist. Ne?
Eigentlich.
Naja, eigentlich.
Ich dachte erst, dass er wäre Roseanne, weil das auch die Synchronstimme von mir war. Und die sehen sich ja nur noch etwas ähnlich.
Ja. Und die wollen dann eine Wohltätigkeitsorganisation ausrauben, die drei. Haben aber irgendwie rausgekriegt, weil ne, die dürfen ja nicht zu unsympathisch werden, dass da eh Geld veruntreut wird. Und deswegen ist das ja nicht so schlimm. Ja.
Also sie hätten das veruntreute Geld geklaut, von daher.
Ja, aber ich glaube, es wäre auch egal gewesen für diese Figuren, ob die jetzt das veruntreute Geld oder das echte Geld, also die echten Spenden klauen würden, wäre egal.
Ich glaube auch. Und in einer Nebenhandlung ist eben dieser Nachbar oder Sohn oder was es jetzt ist, der so der einzige positive Charakter ist, der aber deshalb auch dauernd irgendwie ins Lächerliche gezogen wird. Also ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich habe, glaube ich, Fritten gewonnen. Pommes klein oder Softdrink?
Hey, du hast hier noch ein Dingsi dran.
Was kann man hier eigentlich als großen Preis gewinnen? Ein Haus oder ein Auto?
Bestimmt eine Reise oder...
Mal gucken. Aber da muss man, glaube ich, dann erst die Straßen sammeln, ne?
Stimmt.
Auf jeden Fall habe ich schon mal die Wiener und die Münchner Straße. Das könnte was werden. Und ich könnte ein Eis oder ein Softdrink gewinnen.
Hm.
Auf jeden Fall interessanter als dieser Film.
Ich hätte gerne ein Eis gehabt, wenn ich den geguckt
habe. Komm, ich schenke dir den Gutschein.
Oh, danke schön.
Eis.
Oh, aber die löse ich dann erst Weihnachten ein, oder?
Wie lange läuft die Aktion denn?
Deine laufen ein bisschen ab. Einlösbar bis 31.12.2018.
Na bitte.
So.
Aber kannst du den auch einlösen, wo du wegkommst?
Stimmt.
Muss ja, ne? Steht ja nicht drauf.
Ja.
Nur in...
Nee, das geht überall.
Na, denke ich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz großer Abend.
Ja, wie viele Sterne würdest du geben?
In einer Skala von 0 bis 10?
Ja.
Ich würde sagen, ein Punkt für die ungewöhnliche Erfahrung, mal eine Sneak Preview mitzumachen. Einen dafür, dass ich noch nie in einem Film war, wo so viele Leute währenddessen rausgegangen sind. Mal sehen, fällt mir noch irgendein Grund ein. Nee, zwei. Es bleibt bei 2 von 10.
Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, einer. Also, der war wirklich nicht gut.
Also Bad Santa 2, wenn ihr nicht gerade Freunde habt, die, sagen wir mal...
Wenn ihr Freunde habt, die ihr nicht mögt.
Oder die ungewöhnliche Angewohnheit haben, sich den Hut mit dem Hammer aufzusetzen. Dann Finger weg. Ich glaube, selbst wenn man mit weihnachtlicher Stimmung ins Kino geht, geht man ohne wieder raus.
Auf jeden Fall, ja. Das wäre auch ungefähr mein Fazit. Also, ich würde mir nicht nochmal angucken.
Nee.
Vielleicht für Geld.
Vielleicht für Geld oder in der Originalfassung, zu sehen, wie viel bei der Übersetzung verloren gegangen.
Natürlich, ja. Ganz besonders wichtig bei dir.
Weil gerade bei humorvollen Filmen, ne, geht ja manchmal der Wortwitz verloren in der Übersetzung.
Ja, okay.
Gut, ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen zweiten Teil, aber jetzt nicht hier im Imbiss-Restaurant.
Genau, dafür gehen wir dann nachher wieder in unsere Studien. In unsere Studios und
in unsere hochpolierten, schönen Podcast-Studios.
Genau.
In verschiedenen Teilen der Nation.
Genau.
Bis dahin.
Bis dann, ciao.
Und ja, und da sind wir dann jetzt.
Genau, ja. Ja, und wir haben uns gedacht, ja, da der Film ja nicht so eine Granate war und wir euch eigentlich in weihnachtliche Stimmung bringen möchten, werden wir jetzt noch über ein paar andere Filme sprechen, damit das nicht so ein ganz negativer Abschluss hier von vom Pottwichteln wird.
Genau. Ja, du hast ja noch einen ganz persönlichen Film erlebt, da kommen wir dann gleich auch nochmal dazu.
Ja, das war besser als der Film, den wir gesehen haben.
Ja, ich glaube, schlechter, da würden wir, glaube ich, jetzt nicht miteinander reden, wenn da noch irgendwie noch was gewesen wäre, was das unterbietet.
Ja, das stimmt, ja. Genau, also ich würde sagen, wir beide stellen jetzt kurz einen Film vor und wir haben uns noch ein bisschen Verstärkung geholt aus einer Gruppe von Menschen, die an unserem Podcast, den wir normalerweise betreiben, beteiligt ist. Und die haben auch jeweils einen eigenen Film vorgestellt.
Genau, das lassen wir dann hier so einrieseln, damit es eine schöne bunte Mischung ist. Und da sind noch ein paar Empfehlungen dann, was man sich mal um die Weihnachtszeit herum ansehen könnte.
Ganz genau. Soll ich einmal anfangen mit meinem Film? Mhm. Ja.
Okay. Mach einfach mal.
Also, ich schaue einmal im Jahr den Film Sons of Norway, meistens im Dezember oder Januar. Das ist nicht direkt ein Weihnachtsfilm, ist aber bei mir trotzdem komischerweise zu so einer Weihnachtstradition geworden. In dem Film geht es darum, geht es um eine Familie, der Film spielt in den 70ern. Und diese Familie besteht aus Althippies. Also Mutti und Vati sind mittendrin in der Hippie-Bewegung gewesen. Die Mutti ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bürgerlicher geworden mit der Zeit, seit die Kinder eben da sind. Der Vati eigentlich auch, also der ist Architekt und verdient auch ganz gut. Die wohnen jetzt in einer Reihenhaussiedlung. Haben sich aber so ein bisschen das Verrückte bewahrt. Also die haben auf ihrem VW-Bulli so ein Aufbau, der aussieht wie so ein Schwedenhaus, rot-weiß gestrichen eben und aus Holz auch richtig, fahren damit durch die Gegend. Und der Film beginnt damit, dass der Vater Bananen kauft und damit seinen Weihnachtsbaum schmückt. Also die kaufen den ganzen Supermarkt leer, die Mitarbeiter bringen ihm so zwei große Bananenkisten, die er und sein Sohn dann aus dem Laden schlören, bieten unterwegs dann noch den Nachbarn Bananen an, die ganz komisch gucken, was macht er mit den ganzen Bananen? Ja, und damit werden dann an den Weihnachtsbaum gehangen, die werden, ich glaube, die Weihnachtsgans wird damit auch gefüllt teilweise, also
okay.
Komplett verrückt, überall hängen Bananengirlanden, alles, ja, genau. Und der Vater begründet das eben damit, dass diesen Jesus-Quatsch und so, den machen ja alle, und er glaubt eben an die Evolutionstheorie und dass wir von Affen abstammen und hält dann am gedeckten Tisch noch eine große Rede dazu und erklärt, warum da jetzt überall Bananen hängen. Und allein diese Szene ist schon wert, diesen Film zu gucken, weil das so lustig ist und so stichhaltig ist gleichzeitig. ja, genau. Also daraufhin habe ich dann irgendwann auch angefangen, mal so Pappgirlanden zu machen, die aussehen wie Bananen und damit hier die Bude zu dekorieren, was an einigen Familienmitgliedern jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber ich fand's lustig und ja.
Ist das dann eine Anspielung? Es gibt doch diesen einen berühmteren Kreationisten aus den USA, der, glaube ich, auch versucht hat, mal anhand der Banane zu erklären, dass die Schöpfung von Gott sein muss oder sowas. Ist das, weißt du zufällig, ob das eine Anspielung daran ist?
Ah, ich glaube nicht. Nee, glaube okay. Ich nicht. Naja, also der wird halt nicht, das wird halt nicht konkret erwähnt. Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil des Films. Das ist so okay. Die erste Szene, wo eben das Weihnachtsfest gezeigt wird, um zu zeigen, wie harmonisch diese Familie funktioniert, ne? Mhm. Und so ein bisschen heile Welt zu machen, weil ein paar Minuten später kommt dann eben der Absturz. Die Mutter hat einen Autounfall, also sie fährt mit dem Fahrrad und wird dann angefahren. Der Fahrer begeht Fahrerflucht, die Mutter stirbt. Mhm. Was natürlich die Stimmung dieses Films total runterreißt. Und um das noch schlimmer zu machen, gibt's halt vorher diese Familienidylle. Denn der Kern des Films handelt jetzt eigentlich von dem ältesten Sohn der Familie und dem Vater. Denn der Vater kommt mit dem Tod der Mutter überhaupt nicht klar, vergräbt sich im Bett und kommt da, ich schätze, wochenlang, zumindest tagelang nicht raus. Der älteste Sohn kümmert sich um seinen kleinen Bruder, macht den fertig, dass er zur Schule kann und so weiter, aber ne, der ist halt selber, ich glaube, 12 oder so und der Bruder ist 6, also das kann man ihm eigentlich nicht zumuten. Und ja, schließlich wird der Bruder dann, der jüngere Bruder von der Tante dann mitgenommen und lebt dann dort. Und der Vater und der älteste Sohn müssen sich irgendwie zusammenraufen und arrangieren. Und der älteste Sohn beginnt dann, sich für Punk zu interessieren, fängt an, die Sex Pistols zu hören, beginnt sich die Klamotten kaputt zu schneiden, irgendwelche Norwegen-Flaggen abzufackeln und alles ist scheiße, alles ist schlecht. Und ja, eigentlich ist nicht so ganz klar, wogegen er da eigentlich rebelliert, weil der Vater eben dadurch, dass er Hippie ist, sich das erstmal anguckt. Ich glaube, mit der Zeit entwickelt er eigentlich auch so ein Gefühl dafür, dass er das eigentlich ganz gut findet, was sein Sohn da macht. Ich glaube, der spielt nachher dann auch Schlagzeug in der Band des Sohnes. und ja, der Sohn findet das natürlich überhaupt nicht gut, dass sein Vater sich dann da so reinwanzt, ne?
Ja, klar. Rebellion ohne Widerstand.
Genau, ja. das macht den Film eigentlich so lustig und so absurd, weil die Familienidylle wird eigentlich zerstört. Aber die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn entwickelt sich eben dadurch in ganz, ganz seltsame Bahnen. Und das ist ein super lustiger Film, es ist ein super trauriger Film. Also das ist eigentlich so eine Achterbahn der Gefühle, deswegen gucke ich den sehr gerne. Das wäre mein Tipp für einen vielleicht etwas anderen Film, den man sich zu Weihnachten mal anschauen kann. Eben Sons of Norway, ich glaube von 2011 ist der.
Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Klingt nach einem Film, den ich mögen könnte. Ich würde vorschlagen, also ich habe ja auch noch einen Film, aber wir könnten ja jetzt erstmal einen Einspieler machen, damit wir die nicht alle so hintereinander nudeln.
Ja, finde ich auch gut. Dann hört ihr jetzt ein Teammitglied von uns, das ihren Weihnachtsfilm vorstellt.
Hallo. Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist eindeutig Michel aus Lönneberger. Ich sage jetzt mit Absicht keine einzelnen Folgen, denn das ZDF strahlt ja jedes Jahr an Heiligabend ein paar der Folgen hintereinander aus. Und warum ist es mein Weihnachtsfilm schlechthin? Nun, in meiner Familie ist einfach kein Weihnachten, bevor nicht Michel gelaufen ist. Vorher wird kein Kuchen aufgetischt, vorher gehen wir nicht in die Kirche. Es muss erst Michel geguckt worden sein. Was ist sonst noch so speziell daran? Es versetzt einfach mich und meinen Bruder regelmäßig zurück in unsere Kindheit. Michel aus Lönneberger beruht ja auf dem Buch von Astrid Lindgren. Und die Stimmung, die dort vermittelt wird, ist einfach so herrlich. Dieser Junge, der aufmüpfig ist und einfach tut, worauf er Lust hat und dabei fast immer Gutes im Sinn hat, auch wenn es nicht immer gut läuft. Das ist einfach traumhaft. Gerade in der Weihnachtsepisode, wo es auch die Speisung des Armenhauses gibt und wo Michel mit Alfred zusammen die gesamte Bagage aus dem Armenhaus zu sich nach Hause holt und ihnen dort das Essen serviert. Das ist einfach so schön. So würde man sich Weihnachten eigentlich überall wünschen. Ja, das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, dass das ZDF seit Jahren schon nicht mehr die Episode mit dem Schwein, was die Rumkirschen gefressen hat, ausstrahlt an Weihnachten. Mein Bruder und ich sind jedes Jahr ganz erschüttert und würden uns sehr wünschen, dass diese Episode auch endlich mal wieder dabei ist, denn die ist einfach herrlich lustig. Tschüss!
Vielen Dank.
Ja, sehr schön. Michel aus Lönneberger ist sowieso, die Verfilmungen sind natürlich absolut Kindheitserinnerung und die Weihnachtsfolge habe ich auch in lebhafter Erinnerung. Gerade weil man als Kind das auch noch so, es ist ja so, dass die Eltern von Michel auch erst eine Spende ans Alten oder an dieses Armenhaus geben, aber dann die Aufpasserin praktisch alles für sich behält und so als Kind empfindet man das, glaube ich, nochmal besonders als ungerecht, ne? Dass dann Menschen denen was Gutes getan haben und dann haben und die das dann das gar nicht ankommt. Und naja, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, obwohl es ja ein altes Ding ist. Aber Michel, der ja nun bekannt dafür ist, dass er eher Streiche spielt und Unsinn macht, macht dann auch Unsinn, der dann aber weihnachtlich und von Nächstenliebe geprägt ist. Ganz toll, ganz schöner Weihnachtsfilm, kann ich auch bestätigen.
Bei uns läuft das auch eigentlich jedes Weihnachten rauf und runter. Und ich glaube auch als Kind gefällt einem, dass diese böse Aufseherin dann nachher auch ihr Fett wegkriegt.
Na klar, das gehört dazu. Ja, gut. Soll ich jetzt dann mal meinen Film erzählen?
Ja, gerne.
Habe ich jetzt neulich gerade gesehen. Ist ja auch für den Sneakpot nicht unüblich, dass man irgendwie von Filmen erzählt, den man jetzt irgendwie neulich mal gesehen hat. Und da war zufällig auf Amazon Prime ein neuer Science-Fiction-Film, den ich noch nicht kannte, nämlich Chappie. Und der Film ist von 2015, also relativ neu. Und vielleicht ganz kurzer Abriss der Handlung, lässt sich wirklich sehr in sehr kurzen Zügen erzählen. Es spielt in Johannesburg und um die hohe Kriminalitätsrate, bei der eben auch viele Polizisten verletzt werden. Die Geschichte spielt jetzt, soll also in der nahen Zukunft spielen, obwohl das, was jetzt beschrieben wird, noch nicht so eingetreten ist. Die Robotik hat jetzt doch noch nicht so große Sprünge gemacht, denn es werden Polizeiroboter konstruiert, die auch autonom sind, also mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und eben die menschlichen Polizeikräfte unterstützen und eben auch bei so Situationen, wo jetzt ein Verbrechen oder Verbrecherort oder so gestürmt werden muss, natürlich vorangeschickt werden. Dann geht es hauptsächlich darum, dass der Schöpfer dieser Roboter auch noch an einer wirklich, ja, wie soll man sagen, emotionalen Intelligenz, also einer weiteren Stufe der künstlichen Intelligenz forscht, die eben auch Empfindungen und eine Entwicklung möglich macht. Naja, und wie es so kommt, wird das dann in einen ausrangierten dieser Kampfroboter, dieser Polizeiroboter eingebaut und dann erlebt der Zuschauer oder die Zuschauerin dann mit, wie dieser Roboter die Welt erkundet. Erwähnen sollte man vielleicht noch, dass der Roboter in die Fänge von Kriminellen auch gerät, so dass man eben so ein Spannungsfeld hat. Also der Schöpfer ist dann auch immer noch mit im Spiel und die versuchen dann, also die Kriminellen versuchen ihn natürlich dann für ihre Zwecke einzusetzen und entsprechend zu manipulieren. Und der Schöpfer will im Grunde so wie ein Vater, dem Werte und Kultur und solche Dinge beibringen. Und über dieses Spannungsfeld berichtet dann dieser Film. Sehr schön fand ich in dem Film die Spezialeffekte. Die Roboter sind sehr hübsch animiert. Natürlich mit CGI-Effekten, wie es heute Stand der Dinge ist. Aber es wirkt sehr realistisch, also wie sie sich bewegen und ich vermute mal, dass da echte Menschen mit Motion Capturing dann die Szenen gespielt haben und entsprechend dann nachher Roboter da drauf montiert wurden, denn die Bewegungen wirken doch sehr, sehr menschlich teilweise.
Ja. damit hat Blomkamp ja Erfahrung in District 9, die Aliens, die waren ja auch animiert und ich denke, da war auch Motion Capturing dabei.
Genau. Und District 9 ist auch einer der Filme, an den ich denken musste, als ich das gesehen habe. Natürlich die sozialen Spannungen in Johannesburg und in Südafrika sind Thema des Films. Andere sehr deutliche Anlehnungen, die man sofort kennt, wenn man etwas länger schon auf der Welt unterwegs ist, sind Nummer 5 lebt. Der Chappie, der Roboter, um den sich alles dreht, hat auch eine sehr hohe, ja, kindliche Stimme, wie Nummer 5 eben auch. Und Nummer 5 war ja auch ein Militärprojekt. Also es gibt sehr, sehr viel Anlehnung. Und schließlich auch noch Anlehnung an Robocop. Denn es gibt natürlich auch einen Gegenspieler, nämlich den Konkurrenten innerhalb der Firma von dem Schöpfer von diesen autonomen Robotern, der mehr so eine, mehr so virtuell gesteuerte Roboter, die auch größer sind, die erinnern eben sehr an die größeren Polizeiroboter in Robocop, die dann nachher da durch die Stadt marodieren.
Ach ja, daher, ja, okay.
Und die gibt es dann da eben in abgewandelter Form auch. Naja, ich muss sagen, so als Unterhaltungsfilm sicher ganz schön. Man kann von solchen Filmen, glaube ich, jetzt auch, da kann man nicht so hohe Ansprüche setzen. Zum Schluss wird's halt ein bisschen absurd, weil, naja, darf man vielleicht jetzt nicht spoilern, aber da werden dann doch technologische Schritte vollzogen, die vielleicht auch jetzt in absehbarer Zeit nicht realistisch sind. Mit jetziger Technologie und Speichermöglichkeiten und so weiter. Aber das sei vielleicht dazu gesagt, falls ihr euch den Film noch ansehen wollt. Und das kann man durchaus machen. Ist jetzt kein Film, den ich jetzt nur doof finde. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht jünger seid auch, kennt ihr vielleicht diese ganzen alten Schinken aus den 80ern, 90ern nicht. Und dann ist Chappie auf jeden Fall ein ganz unterhaltsames Ding. So. Mhm.
Ja, ich habe den auch schon gesehen. Ich weiß noch, dass mich gerade zum Ende hin die Action irgendwie genervt hat. Mhm. Also es wird ja dann sehr bombastisch und am Anfang wird ja diese philosophische Frage aufgemacht, kann man irgendwie einen Roboter erziehen wie ein Kind? Und welchen Einflüssen wird dieser Roboter ausgesetzt, damit er sich so oder so entwickelt? Und und Transhumanismus und so, also sowas kommt am Anfang in den Kopf und nachher löst sich das Ganze halt in irgendwelchen Explosionen auf. Das fand ich immer ein bisschen schade, als ich den gesehen habe.
Ja, vor allen Dingen überschneidet es sich dann auch. Ne? Es gibt so gleich mehrere Gegenspieler und die kommen dann alle zum Schluss nochmal, um ihre Raketen abzufeuern.
Genau, ja.
Also bisschen zu viel. Und eigentlich dann wird das alles auch so ein bisschen reduziert auf stumpfe Action, da gebe ich dir recht. Und ich weiß nicht, also da könnte man noch mal, ich weiß nicht, ob der im Originalton verfügbar ist, reinhören. Ich fand, der Chappie hatte auch öfter so ein leicht afrikanischen Slang. Gerade wie er dann die eine Kriminelle stellt sich ihm dann als Mutti vor sozusagen und dann sagt er immer Mami. Ne, und das klingt halt so ein bisschen wie das vielleicht Schwarze sagen würden. Weiß nicht, ob das auch dann nochmal gewollt ist, dass das auf diese gesellschaftlichen Probleme hindeuten soll. Aber vielleicht deute ich dann irgendwie da nochmal zu viel rein. Weil die Verbrecher sind auch nicht Schwarze, sondern Weiße. Keine Ahnung.
Naja, in Südafrika wird ja Afrikaans gesprochen. Das kommt von der holländischen Besatzungszeit, also als Südafrika ja noch zu den Niederlanden gehört hat. Und also das Afrikaans, das ist auch sehr, sehr eng mit dem Niederländischen verwandt. Deshalb bin ich mir nur nicht so sicher, ob das jetzt wirklich darauf hinweist. Ich glaube, die Niederländer sagen auch ganz normal Mama oder Mami, so wie in Deutschland auch. Es ist ja bei diese Bezeichnung von Eltern sind ja sehr eng miteinander verwandt, dann bei den europäischen Sprachen.
Nee, aber ich hatte so, während ich den Film sah, die Überlegung, ob man jetzt den Roboter einfach durch einen schwarzen Jugendlichen oder ein schwarzes Kind ersetzen könnte, ob das einfach nur praktisch eine ins Science-Fiction-Genre übersetzte gesellschaftliche Geschichte sein soll.
Ja, so wie District 9 dann war, ne? Ja.
Genau.
Okay.
Von daher, aber wie gesagt, das war jetzt nur aus der Synchronisation so eine Stimmung, die da rausschwappte. Das ist jetzt nicht so richtig greifbar.
Ja, okay. Ja, ich würde sagen, warst du fertig?
Ja.
Ja, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Nee.
Ich würde sagen, wir spielen einfach unseren nächsten Helfer mal ein.
Ich möchte euch was zu meinen Weihnachtsgeschichten oder Weihnachtsfilmen erzählen. Ich habe sicherlich viele in der Auswahl, wie Kevin allein zu Hause oder Stirb langsam. Aber die Geschichten, die mich am Weihnachten am meisten berühren, ist zum einen der Film Ist das Leben nicht schön? Aus dem Jahre 1946. Und ist fast schon ein kleines Drama. Und der Film ist für meine Begriffe sehr tiefsinnig. Und zeigt einen Mann, der sozusagen seinen Lebensmut verloren hat an Weihnachten. Und durch einen Engel sozusagen gezeigt bekommt, wen und was er in seinem Leben alles berührt hat und was in Ja, was in dem Leben der anderen anders gelaufen wäre, wenn er nicht da wäre. Ein Film zum Nachdenken mit einem Happy End. Und immer noch mein Favorite-Film, wenn ich was mit Sinn sehen möchte. Der zweite Film, von dem ich euch erzählen möchte, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte. Ihr kennt sicherlich alle die Geschichte von Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte. Und ich mag die Verfilmung von den Muppets. Und ja, wirklich hervorragend gespielt. Ich bin mit den Muppets aufgewachsen. Und ähnlich wie in Ist das Leben nicht schön? Ein Film mit tiefgründiger, ja, Atmosphäre, wenn man sich drauf einlässt, aber humorvoll gespielt eben durch die Muppets. Und ja, ich mag den Film einfach. Und Ebenezer Scrooge, wirklich hervorragend in dem Film. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Ein tiefgründiger Film, humorvoll vorgetragen. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnacht.
Vielen Dank.
Ja,
hast du zu dem ersten Film, also der ist mir jetzt nicht so bewusst, weißt du, kennst du den? Ist das Leben nicht schön?
Nee, ich glaube, ich habe den auch noch nicht gesehen.
Also es kann sein, dass ich den mal vor Ewigkeiten irgendwie dann im Vormittagsprogramm irgendwie in Öffentlich-Rechtlichen gesehen habe. Aber klingt ja auf jeden Fall schön. Das ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, wenn man den nicht kennt. Die Muppets Weihnachtsgeschichte kenne ich. Allerdings. Ja,
die habe ich auch gesehen, also mehr als einmal.
Ist natürlich auch eine Sache, die einem eher im Gedächtnis bleibt, weil die verrückten und lustigen Muppets, auch wenn sie jetzt die bekannte Weihnachtsgeschichte nachspielen, setzen dem Ganzen natürlich immer nochmal ganz eigenen Charakter auf.
Ich glaube, das ist auch der Muppets-Film, der mir so am präsentesten ist. Also jetzt mal abgesehen von der 2011er-Verfilmung von dem ganzen, also von dem ersten der ganz neuen der beiden. Ja, da, ich glaube, da weiß ich noch am meisten von der Weihnachtsgeschichte. So die anderen Älteren sind mir da gar nicht so präsent.
Eine Szene, da muss ich immer dran denken, die Türschwelle ist vereist und alle, die reinkommen ins Haus, legen sich erstmal ordentlich auf die Nase. Das ist so ein typischer Muppet-Humor, ne? Dass dann irgendwie alle dann auch so schwungvoll mit einem Bogen durch die Luft fliegen. Und ja.
Ja, okay. Wir schieben jetzt einfach den nächsten Beitrag nach. Und ja, bis gleich.
Einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist Die Hard. Die Hard oder Stirb langsam aus dem Jahre 1988 ist nicht nur ein Klassiker und sehr einflussreicher Film im Action-Genre. Ich finde, er schafft es auch auf sehr ironische Weise, Spannung, Action und Weihnachtsstimmung miteinander zu verbinden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Film sehr viel Humor hat, dass er eine Balance findet zwischen Thriller, Komödie und Action. Und das Ganze ist eingebettet in Schnee, in eine Weihnachtsparty und ja, das macht den Film nicht zynisch abgebrüht, sondern schafft einen stimmungsvollen Kontrast. Ein anderer Lieblingsweihnachtsfilm ist der Film DOA, Dead on Arrival oder auf Deutsch Bei Ankunft Mord. Der ist ebenfalls aus dem Jahre 1988. Es ist ein Film noir und es geht darum, dass ein Hochschullehrer feststellt, dass er vergiftet wurde und nur noch 36 Stunden zu leben hat, um seinen eigenen Mörder zu finden. Die Weihnachtsstimmung steht auch hier in einem Kontrast nicht nur zum Mord- und Film-Noir-Thema, sondern auch zum Klima, in dem der Film spielt. Das ist nämlich in Texas und es ist sehr heiß. Beide Filme, also Die Hard und DOA, auf jeden Fall anschauen. Schöne Weihnachtsstimmung, vielleicht ein wenig anders.
Jetzt muss ich was beichten. Ich glaube, ich habe noch nie Stirb langsam komplett gesehen.
Echt?
Ja, also das, weiß ich nicht, diese Filme gehen mir irgendwie ab. Das ist so ein bisschen wie bei Mission Impossible. Also ich gucke eigentlich ganz gerne Filme, aber die irgendwie...
Also
die
Action ist nicht so dein Ding.
Ja, die sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ab und zu gucke ich ja schon gerne mal einen Actionfilm. Ah. Aber Stirb langsam, Nee, keine Ahnung.
Wurde ja eben auch schon mal erwähnt von dem anderen Wichtel aus unserem Team. War ja auch lange kontrovers diskutiert, weil es ja nun auch Action und dann auch wirklich Gewalt und Explosionen und Schusswaffen und sowas und Tote gab. Warum sowas dann in der Weihnachtszeit sinnvoll, also der Film spielt ja in der Weihnachtszeit, warum aber sowas dann in dieser besinnlichen und Zeit der Liebe sozusagen dann ausgestrahlt wird, auch im Fernsehen. Ich muss sagen, ich habe den, ja, als ich es durfte, glaube ich, auch gesehen, den Film. Und ja, wie jeder kleine Junge fand ich das halt schön, dann irgendwie mit Geballer und allen möglichen. Aber viel gibt es auch dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ne? Also.
Nö, also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Meistens läuft er auch zu einer Zeit, wo die meisten Leute dann irgendwie mit Familie beschäftigt sind oder so. Mhm. Und wer dann zu Hause sitzt und vielleicht so eine Anti-Weihnachtsstimmung hat, für den ist das vielleicht genau das Richtige, dann Stirb langsam zu gucken. Als ich DOA gelesen habe, in dem Dateinamen, den wir hier bekommen haben, habe ich an Dead or Alive gedacht und habe gedacht, oh nein, also das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so einen Film vorstellt. Ja, es war jetzt Gott sei Dank ein anderer, den ich allerdings auch nicht gesehen habe.
Also das Motiv aus dem Film kennt man ja irgendwie, dann begrenzte Zeit, vergiftet und so weiter. Und je nachdem, wer den Film gedreht hat, gibt's dann machen die Protagonisten natürlich dann auch die Dinge, die sie immer schon mal machen wollten, aber sich nicht getraut haben, weil sie Angst vor den Konsequenzen hatten. Aber das klingt ja jetzt eher auch nach so Thriller und um den Druck halt zu erhöhen, da den Täter zu finden und das nicht einfach so dran zu geben.
Ja, genau.
Zu Die Hard wollte ich noch sagen, ist eigentlich ein sehr schönes Motiv, wenn man sich mal versinnbildlichen möchte, wie was ein Held ist. Weil so der Einzelkämpfer, im ersten Teil geht es ja um ein Hochhaus und um Verbrecher, die da ein Safe, glaube ich, auch knacken wollen. Und dann Bruce Willis in einer seiner ganz frühen Rollen als Einzelkämpfer, als Polizist mit ganz vielen persönlichen Problemen. Das ist ja aber auch so ein 80er-Jahre-Motiv, ne? So der Bulle, der eigentlich irgendwie total mit dem Leben nicht klarkommt, aber dann das tut, was er kann, nämlich Kriminelle aus dem Weg schaffen. Das ist so ein Film, den man sich anguckt, wenn man da mal einen Archetyp für Helden haben möchte. Und typische, also Szene vielleicht noch, die ich auch so in Erinnerung behalten habe, aus irgendwelchen Gründen verliert er seine Schuhe und dann bekommen die Gangster, die ihn natürlich innerhalb dieses Hochhauses verfolgen, das auch mit. Und dann muss er irgendwie durch ein Badezimmer oder so einen Waschraum und da sind dann alles Spiegel zerschossen. Und dann halt das Bild, wie er mit nackten Füßen da über die Splitter läuft und sich nachher die Splitter aus den Füßen zieht, was ja eigentlich Quatsch ist. Weil das passiert ja nicht bei... Naja, gut. Aber das zeigt halt, ne? Am Anfang ist er noch... halt ganz, ganz normal und am Ende dann mit so schmutzigen, verschmierten Unterhemd und allem möglichen. Das ist halt so dieses Action-Genre.
Ja, vielleicht schaue ich mir den ja dann doch nochmal an. Vielleicht nehme ich den dieses Jahr auf einfach.
Ja. Okay. Gut, wollen wir den nächsten machen?
Mhm, machen wir.
Meine liebsten Weihnachtsfilme sind die beiden Gremlins-Filme aus den 80er Jahren. Zuallererst natürlich, weil sie zu Weihnachten spielen und in den Filmen einfach eine, zumindest zu Anfang, eine wunderschöne kleine Weihnachtsstimmung eben auch transportiert wird. In diesem kleinen Dörflein im ersten Teil, wo also alles zugeschneit ist und schön geschmückt ist und die Leute sich eben auch auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Das ist also auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt im ersten Gremlins-Film. Und auf der anderen Seite ist der erste und der zweite eigentlich sogar noch viel stärker, sind die Filme eben eine Konsumkritik auch. Und also, dass die Gremlins eben reinkommen, diese Weihnachtsstimmung auch stören, den Leuten also nochmal klar machen, worauf kommt es an Weihnachten überhaupt an. Ist es wirklich so dieses Fest des Konsums und des Schenkens, weil das Schenken diese ganze Situation ja auch erst verursacht. Also der Vater schenkt seinem Sohn ja dann diesen Mogwai, also Gizmo, der sich dann eben zu dem Gremlin entwickelt. Und auf der anderen Seite eben sind die Gremlins auch so ein bisschen diese Personifikation dieser schlechten Menschen, also die Nachbarin, die sich immer an dem Hund wegen des Hundes beschwert, dann die Arbeitsstelle, die dem Protagonisten dann mehr oder weniger die Arbeitsstelle da versaut und also das sind alles so Dinge, die also diesem Weihnachtsfest komplett entgegenstehen. Und da ist Weihnachten eher so das Setting, und dazu kommt dann ja eben noch von der weiblichen Hauptnebenrolle hätte ich es fast gesagt, dann eben diese seltsame Geschichte, die sie erzählt, warum sie Weihnachten nicht mag. Und das ist also, Gremlins ist für mich einfach der perfekte Weihnachtsfilm. Weihnachten ist für mich nicht dasselbe, wenn ich nicht wenigstens den ersten Gremlins-Film an Weihnachten sehe. Und ja, das sind so meine 2 Cent zum Thema Weihnachtsfilm. Frohe Weihnachten.
Dankeschön. Gleichfalls. ja, die Gremlins-Filme habe ich natürlich auch gesehen. Die schaue ich jetzt nicht jedes Jahr. Ab und zu gehen die ganz gut. Ja, also ich habe dazu eigentlich nicht viel zu sagen.
Sind auf jeden Fall aus der Zeit, als man noch mit Puppentricks gearbeitet hat, keine Computereffekte.
Ja.
Ist aber sehr schön und sehr, also sehr liebevoll gemacht mit den, sowohl mit dem Mogwai als auch später mit den Gremlins, die dann ja richtig, richtig gruselig aussehen. Im ersten Teil haben sie, glaube ich, noch sehr reduziert, oder zumindest am Anfang, ist auch schon lange her, dass ich den gesehen habe, aber so wie in den Gruselfilmen, dass da auch viel mit Schatten und mit dem Nichterscheinen der Monster,
ja,
oder nur der Effekte gearbeitet hat, oder mit diesen Kamerafahrten, ne? Dass man jetzt sieht, okay, der läuft da unter Bett herum und solche Witze.
Ich glaube, das dauert relativ lange auch, bis die zum ersten Mal so richtig auftauchen, die Viecher.
Mhm. Ja. Im zweiten Teil hat man da ein bisschen mehr gesehen, und den fand ich, glaube ich, als Kind, als ich den gesehen habe, auch schöner, weil der verrückter, bunter war, und dann befallen die Gremlins ja so ein ganzes Hochhaus, wo dann auch dann Labors sind, und dann verwandeln sie sich in verschiedene Mutanten und so. Das ist halt alles sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr popartig. Also natürlich, klar, ist halt Fantasy und macht aber richtig Spaß.
Ja.
Genau. Und schön fand ich noch zum Gremlins vielleicht noch ein Wort, dass da wohl gedacht war am Ende des zweiten Teils, dass da noch ein Sequel kommt. Also klar, logisch, Trilogie, weil sie ja ankündigen, dass sie noch so ein Retro-kleines Dörfchen bauen wollen. Aber den Film hat es dann wohl nie gegeben. Der hat dann aus irgendwelchen Gründen, ist der dann wohl nicht erschienen oder wurde nicht produziert.
Ja, sowas kommt vor, ne?
Ja, gar nicht mal so selten.
Genau. Ich würde sagen, wir machen die letzten beiden Tipps, die wir jetzt haben, auch noch, und dann erzähle ich mal was von meiner Rückreise von
unserem Kinobesuch. Ich bin auch gespannt, ich kenne die Geschichte noch
nicht. Okay.
Einer meiner liebsten Weihnachtsfilme ist auf jeden Fall Nightmare Before Christmas von Tim Burton, weil es nicht nur ein Weihnachtsfilm, sondern auch ein Halloween-Film ist, herrlich schräg, und ich liebe Stop-Motion-Pictures und den düsteren gestalterischen Humor von Tim Burton einfach. Großes Kino.
Ja, genau. Also Nightmare Before Christmas finde ich auch total großartig. Normalerweise gucke ich den dann auch immer irgendwann im November schon, also so in der Zeit zwischen Halloween und Weihnachten, weil ich da noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung bin, weil das ist ja auch nicht, für mich ist das nicht so richtig ein Weihnachtsfilm, sondern eher auch ein Halloween-Film. Aber ja, der überbrückt dann immer so ein bisschen die Zeit dazwischen. Ja, zwischen Halloween und Weihnachten eben.
Mhm. Ja, und sehr, sehr schön einfach diese Stop-Motion-Filme. Das finde ich auch erstklassig. Und ich glaube, Tim Burton darf man das auch wirklich hoch anrechnen, dass er dieses Genre, das ja so ein bisschen vom Computertrick, 3D Animationen und so vielleicht abgelöst worden oder ganz ersetzt worden wäre, dass er das ja mit seiner Handschrift und mit seinem Einfluss irgendwie am Leben erhalten hat. Es gibt ja mittlerweile doch noch viele Stop-Motion-Filme und man merkt im Film eben auch nochmal ein ganz anderes Level an Detailverliebtheit und Spaß irgendwie an, ne?
Ja, genau. Also mittlerweile gibt's ja Leica. Das ist eine Firma, die ausschließlich Stop-Motion-Filme produziert. Das ist die Firma ist, glaube ich, auch geführt von irgendeinem Kind von einem Milliardär oder so. Ich glaube, okay. Von der Sohn von dem Gründer von Nike oder sowas. Und das ist also schon ein Herzensprojekt. Da ist richtig Geld reingeflossen, dann aus dieser anderen Firma da oder aus dem Erbe von diesem Typen. Und ja, die machen einfach tolles Zeug. Die haben zum Beispiel Coraline gemacht, was ja auch so in die Richtung geht und ein bisschen Burton-esque ist. Mhm. Ja, also Stop-Motion finde ich auch toll, weil es irgendwie, ja, es wirkt realer eben als Computeranimation, obwohl es das natürlich nicht ist. Aber diese Filme sind halt super aufwendig zu produzieren. Und deshalb finde ich es großartig, dass das heutzutage noch gemacht wird.
Genau. Hier auch sehr typisch Shaun das Schaf natürlich, die ganzen Produktionen hier von wie heißt er nochmal? Der auch.
Ja, Wallace and Gromit meinst du, ne?
Genau, Wallace and Gromit gemacht hat. Aardman heißt die Firma, glaube ich. Und ganz aktuell weiß ich jetzt gerade nicht, wer die produziert hat, aber die Box-Trolls, auch sehr schöner Film.
Ja, die waren auch von Leica, ja.
Ah, guck. Mhm. Da zeigen sie am Schluss auch eine Szene, wo sie mal die Stop-Motion so ein bisschen weiter drehen, damit man eben den Arbeiter sieht, der immer die Figur ein Stück weiter stellt, so als Schatten. Und dann aus der Szene natürlich rausgeht, dann wiederkommt, ein Stück weiter stellt. Da sieht man mal, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steht, weil man muss sich das nur dann mal in Echtzeit vorstellen, wie viel Zeit dann für eine Minute Animation drauf geht. Das ist schon beeindruckend.
Ja, es gibt da auch auf YouTube ein ganz interessantes Video zu Paranorman, wo dann wirklich die einzelnen Gesichter und so gezeigt werden, die sie dafür, glaube ich, 3D gedruckt haben. Das war auch damals so der erste Film, wo sie sowas versucht haben. Ja, das ist ganz toll, sowas dann auch mal zu sehen, weil man das Gefühl hat, ja, eigentlich könnte ich das ja auch. Ne?
Ich brauche
ja nur eine Fotokamera und ein bisschen Knete. Und nein,
das ist natürlich. Ja, kann man auch, aber auf dem Level natürlich dann nicht. Ne? Also wenn man schon allein diese Puppen zu bauen und wie du schon sagst, da wird für jeden Gesichtsausdruck mittlerweile wird dann ein eigenes Modell erstellt und das ist schon viel Gefriemel. Da braucht man schon ein Team.
Genau. So, dann hören wir jetzt den letzten Beitrag.
Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist gleich eine ganze Trilogie. Der Herr der Ringe von Peter Jackson nach den Büchern von J.R.R. Tolkien. Die Tolkien-Bücher habe ich als Teenager ohne Übertreibung sicherlich ein Dutzend Mal gelesen. Und ich erinnere mich, wie ich 1996, 97 in meiner Abiturszeit ungefähr diverse Mailboxen und AOL-Foren zum Thema Herr der Ringe-Verfilmung durchforstet habe. Ich erinnere mich auch an eins der ersten Gerüchte, die damals die Runde machten, dass Sean Connery angeblich den Gandalf spielen sollte. Es kam zwar anders, aber dennoch. Die Herr der Ringe-Filme sind vielleicht nicht meine Lieblingsfilme. Da gibt's andere, kürzere und wenn man jetzt nur mal die Romanverfilmung nimmt, auch dramaturgisch intelligentere Umsetzung. Aber dennoch ist die Geschichte in visueller Hinsicht mit ungeheurer Detailverliebtheit umgesetzt. Und für Menschen wie mich ist mit diesen Filmen, die an drei aufeinanderfolgenden Jahren stets zur Weihnachtszeit in die Kinos kamen, natürlich auch ein großer Batzen Nostalgie verbunden. Und darum treffen wir uns fast jedes Jahr, mal am ersten und mal am zweiten Weihnachtstag, morgens so um 11 nach dem Frühstück mit der ganzen Familie und alten Freunden, die kommen zwischendurch mal rein und setzen sich für einen Film dazu und dann schauen wir bis abends die Special Extended Edition vom Herrn der Ringe alle drei Folgen. Meine Lieblingsszene ist die Entzündung der Leuchtfeuer von Gondor, um die verbündeten Reiter von Rohan zur Verteidigung von Minas Tirith zu rufen. großartig.
Ja, danke. Das kann man gut nachvollziehen. Die Herr der Ringe-Trilogie gehört wirklich zu ganz großen Filmereignissen der jüngeren Vergangenheit. Und ja, man merkt ganz deutlich, also die Literaturvorlage ist ja mit so eins der Werke, da setze ich mich jetzt natürlich einer großen Nerd-Rage-Gefahr aus, die das Fantasy-Genre mit begründet hat.
Ach ja, nee, das ist ja Fakt. Also,
ne? Okay.
Würde ich schon
sagen. Meine, das auch mal so in der Form gehört zu haben. Und das merkt man in der Bildsprache des Films eigentlich, dass viel der Bildsprache, die auch dann später in die Pen-and-Paper-Rollenspiele und diese ganzen Fantasy-Welten eingegangen ist, dass da sehr, sehr viel behutsamer Sorgfalt dann eben auch die verschiedenen Völker, die verschiedenen Rassen sozusagen dargestellt werden und natürlich auch mit einem ganz schön beachtlichen Budget. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Herr der Ringe gehörte auch so zu den Weihnachtstraditionen von mir und meiner Ex-Freundin. Wir haben im Dezember, einfach weil man da ja nicht mehr so viel rausgeht, uns jeweils ein Wochenende Zeit genommen für Herr der Ringe und ein Wochenende Zeit genommen für Star Wars. Also an einem Wochenende alle drei Herr-der-Ringe-Filme durch und dann irgendwie zwei Wochen später dann meistens Star Wars alle sechs Filme dann schon. Also Herr-der-Ringe verbinde ich auch ganz gerne dann mit der Weihnachtszeit, mit der Adventszeit und mit dem Winter, ja. Das kann ich.
Hat man dann auch Zeit, sich diese Mammutwerke dann reinzuziehen.
Ja, genau. Ja.
Dann erzähl doch jetzt mal von deiner Rückreise nach der Szene, die wir ganz am Anfang gehört haben. Musste ich ja nur noch. Ich bin das größere Stück vor unserem Treffen gefahren und musste dann noch ein kleines Stück nach Hause. Und du hattest jetzt ein gleich großes Stück, möchte man meinen, hin und zurück.
Ja, eigentlich wäre der Rückweg gar nicht so lang gewesen. Ich hatte ursprünglich geplant, ganz normal meinen Zug zu nehmen und dann wäre ich mit dem letzten Zug zu Hause angekommen. Ich glaube, um 20 nach 1 oder sowas wäre ich normalerweise zu Hause gewesen. Und ja, daraus ist leider nichts geworden, was einfach daran lag, dass ich dann in Bielefeld stand und dort der Schienenersatzverkehr angekündigt worden ist und ich dann in einen Bus einsteigen musste mit ein paar anderen Leuten. Also unter anderem waren da eben ein paar Frauen, die wollte einen Flug bekommen in Düsseldorf, hat also immer Druck gemacht dann auf der Fahrt. Dann waren da noch so ein paar Studenten, glaube ich, waren das. Die saßen halt ganz hinten und haben sich eigentlich gar nicht um die Fahrt gekümmert. Der Busfahrer, das Erste, was er gemacht hat, als er eingestiegen ist, hat gefragt, ob sich jemand in der Umgebung auskennt. Was natürlich schon die Vorfreude enorm erhöht. Und dann war da eben jemand, der in Bielefeld feiern war und der ziemlich abgefüllt war.
Was das Aromabild im Bus dann wahrscheinlich nochmal enorm verbessert hat.
Das ging noch, also vom Geruch her. Bei dem war eher das Problem, dass er nicht wusste, wo er war und nicht wusste, was er da tut. Oh, shit. Also er saß direkt gegenüber von mir am Gang und neben ihm saß noch eine junge Frau. Und er rief dann zwischendurch immer seinen Bruder an und hat ihm gesagt, ja, ich bin gleich da, ich bin in 5 Minuten da, ich sehe schon den Bahnhof. Also wir waren da noch mindestens eine Stunde unterwegs, bis wir seinen Bahnhof erreicht haben. Er hat 3 oder 4 Mal seinen Bruder angerufen. Ich glaube, danach ist der Bruder nicht mehr drangegangen. Ich habe seinen Bruder zwischendurch über den Gang schreien hören durch das Telefon, obwohl er keinen Lautsprecher anhatte. Verdammte Scheiße, wo bist du denn? Ich stehe schon eine halbe Stunde. Und er fragt, der Typ hat vorher gefragt, ja, wo sind wir denn? Sind wir schon in Reda? Nein, wir sind noch nicht in Reda, das dauert noch. Er ruft seinen Bruder an, ja, wir sind schon in Reda, ich bin gleich da. Und Also der hat halt den ganzen Bus unterhalten da an dem Abend. Das war lustiger als der Film eben, den wir geguckt haben, Bad Center.
Ja, klar.
Und der hat halt auch so Sprüche rausgehauen wie, ja, wo sind wir denn? Ja, in Gütersloh. Oh, ist der Bus die ganze Strecke von Bielefeld bis Gütersloh gefahren? Ja, du bist in Bielefeld eingestiegen. Ja, also das war sehr faszinierend, weil er eben überhaupt nicht mehr wusste, wo er war und eben alle 5 Minuten gefragt hat, wo wir denn gerade sind und eben die Sache mit seinem Bruder, das ist völlig absurd. Ja,
wahrscheinlich wäre der Bruder einfach nach Hause gefahren, wenn er ihm jetzt gesagt hätte, ja, ich sitze jetzt hier im Ersatzverkehr, das dauert vielleicht noch.
Naja, wäre wenigstens ehrlich gewesen, hätte der Bruder vielleicht noch ein Stündchen hinlegen können, weil es war ja dann mitten in der Nacht. Ich war dann am Ende um 3 Uhr zu Hause und musste mich noch irgendwie aus dem Nachbarort abholen lassen, weil ich sonst da hängen geblieben wäre. Ja, kleine Odyssee, aber war ganz lustig, musste am nächsten Tag nicht raus, dann ging das.
Ja, trotzdem. Das wünscht man echt keinem. Also ja. Schon tagsüber ist Schienenersatzverkehr ja immer schon ein bisschen anstrengend, aber dann so mitten in der Nacht, wenn man eigentlich nur noch ins Bett will, ist das schon echt fies.
Ja, und das Absurde war eben, auch, dass das vorher nicht angekündigt war. In der Bahn-App stand noch drin, dass der Zug pünktlich wäre. Da habe ich schon im Schienenersatzverkehr-Bus gesessen. Mhm. Und der Busfahrer wurde, also eine von den Frauen, die dabei waren, die haben den Busfahrer gefragt, ja, seit wann wissen Sie denn, dass Sie uns fahren müssen? Weil er gesagt hat, er kennt sich nicht aus, er ist müde und ne, er hat schon irgendwie eine Schicht hinter sich gehabt an dem Tag, was auch immer ganz toll ist bei Leuten, die einen irgendwie sicher irgendwo hinbringen sollen. Und meinte er, ja, um 17 Uhr wusste er Bescheid darüber.
Okay.
Ja, also die Frage ist, warum wusste er das? Aber warum stand das nicht zum Beispiel in der Bahn-App? Dann hätte ich mich ja drauf einstellen können, dass das irgendwie nicht klappt. Hätte ich einen Zug R genommen oder so. Ja. Naja.
Ja, wer weiß, wie lange da diese Serviceabteilungen besetzt sind oder voll besetzt sind. Das ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Hiobsbotschaft, die an dem Tag hätte irgendwo eingetragen werden müssen, ne? Ja. Also von daher habe ich da auch immer viel Verständnis. Natürlich hier auf die Bahn zu bashen ist immer recht einfach. Aber es funktioniert ja doch noch erstaunlich gut. Ne? Klar ist es ärgerlich dann. Übrigens hier mit der Dame, die den Flug noch hätte erwischen wollen, da kann man auch dann, wenn man noch jemanden zu packen kriegt zumindest, dann auch da zu dem Bahnpersonal gehen und sagen, hier Leute, bevor ihr mir den Flug erstatten müsst und wer weiß, hier einen versäumten Urlaub, da bezahlen die einem auch ein Taxi, ne, das einen dann direkt zum Flughafen bringt. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie mitten in der Nacht so die Situation ist mit Bahnpersonal, das dann da noch auf den Bahnsteigen rumläuft, aber ich hatte das auch schon mal mit Freunden, als wir da in Urlaub geflogen sind oder fliegen wollten, da hat dann ein Freund von mir sich da jemanden geschnappt und gesagt, so, jetzt hör mal zu, wir müssen da zum Flughafen, sieh zu, dass wir hier ein Taxi bekommen auf Bahnkosten.
Ja, sie wollte auch zwischendurch ein Taxi nehmen, aber wir haben dann einfach keins mehr gefunden und dann ist sie sicherheitshalber im Bus sitzen geblieben. Ich glaube, ja, sie hat ihren Anschlusszug dann auch noch bekommen, also das ging noch alles, ja.
Ja, sowas sollte man, also Flugreisen plant man ja dann hoffentlich auch mit entsprechenden Pufferzeiten und so, dass man dann eben nicht 5 Minuten vorher, wenn alles gut läuft, ankommt. Naja.
Ja, also ich fahre relativ viel Bahn und meistens klappt es ja, nur die negativen Sachen hebt man dann natürlich besonders hervor. Das ist ja eigentlich immer so. Und in dem Fall war es halt auch einfach total lustig. Ich habe mich da jetzt nicht groß drüber geärgert. Höchstens vielleicht, dass ich eben aus der Nachbarstadt da nicht mehr wegkam, wo ich aussteigen musste. Aber sonst, ansonsten fand ich die Fahrt eigentlich ziemlich witzig.
Dann ist ja gut. Ja, vielleicht nochmal zurück zu Filmen. Hast du noch vor, um die Weihnachtszeit irgendwas zu gucken? Hast du noch was auf deiner persönlichen Wunschliste?
Naja, die Standards. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel werde ich wahrscheinlich gucken. Eventuell Das Leben des Brian, weil das ist auch so ein Familiending. Also ich finde ihn gar nicht, ich finde ihn gar nicht so super gut. ich find vor allem, die Witze sind relativ schlecht gealtert. Aber ja, das ist halt auch so ein Film, wo sich dann die ganze Familie mal zusammensetzt und den guckt.
Ja, manchmal macht man solche Dinge auch einfach nur, um mit seinen lieben Menschen zusammen zu sein. Ja. Ne? Nicht, weil der Film einem jetzt noch so viel mitteilt. Ganz genau. Habt ihr Life of Brian, glaube ich, als Teenager so oft gesehen, weil das auch so ein typisches Ding ist, was man dann zu Freistunden, wenn die Lehrerin oder der Lehrer gesagt hat, komm, dann gucken wir einen Film, hatte immer irgendjemand dann diese Videokassette von Life of Brian in der Hand. Weiß noch, unser Religionslehrer hatte nachher gesagt, das war auch so ein ganz tuffiger Typ, der meinte, ach nee, das finde ich aber gar nicht gut mit Blasphemie und so. Ja. Der kannte den nicht und ich glaube, der hat den dann auch kein zweites Mal angesehen.
Und der nächsten Klasse verboten.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, also wenn man das als Religionslehrer dann so durchwinkt, ist auch nicht in dem Sinn so. Ja. Ich werde, glaube ich, noch, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, Arrival finde ich noch spannend, so als Kinofilm. Und natürlich, ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt sofort als erster mitsehen müssen, aber Star Wars ist ja irgendwie, also ich gucke halt einfach alle Science-Fiction-Filme. Und ob ich jetzt Rogue One direkt dann mit Gekeile an der Kinokasse haben muss oder ob ich dann noch ein paar Wochen warte, bis sich so der erste Ansturm gelegt hat, ist dann die andere Sache. Hm. Doctor Strange habe ich noch nicht gesehen. Der wird ja von vielen Seiten hochgelobt. Werde ich mir dann vielleicht auch nochmal angucken. Solange er noch im Kino läuft.
Ja, Arrival und Rogue One werde ich auch auf jeden Fall. Okay, Arrival werde ich auf jeden Fall im Kino sehen. Rogue One aber wahrscheinlich auch. Also ich finde Star Wars Filme, die wirken im Kino einfach nochmal besser als zu Hause. Hm. Und Arrival interessiert mich halt vom Thema total. Da hatten wir beiden ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ja mit dieser Linguistin und den Außerirdischen und so, finde ich spannend und ja, mal schauen.
Ja, der Trailer legt ja nahe, dass es dann am Ende auch wieder droht, in so ein Action-Ding abzugleiten, aber vielleicht können sie die Handlung dann ja doch noch ein bisschen vernünftig halten.
Und wenn die Action gut in die Handlung eingebaut ist, ist ja gar nichts dagegen zu sagen, ja.
Genau, das meinte ich.
Ja, wenn die nachher Atombomben auf die Raumschiffe schmeißen oder so, dann, ja,
Der amerikanische Reflex. Lösen wir das Problem mit einer Atombombe, wenigstens im Film.
Ja, das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten, ja, mal sehen. Der hat ja auch ganz gute Kritiken bekommen.
Na, denn ist ja noch Hoffnung.
Ja. So, wir machen hier an dieser Stelle Schluss und wünschen euch noch ein paar schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr 2017 und in der nächsten Folge werdet ihr hier wieder die reguläre Besetzung hören und ja, wahrscheinlich Robert und Stefan wieder hören.
Und hört alle Pottwichtel-Folgen aus der Aktion 2016.
Genau.
Peace.
Pottwichteln.net ist die Adresse, glaube ich, ne?
Da wird dann alles gesammelt, ja. Und ratet
Pottwichteln.com. Pottwichteln.com, nicht nett. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.